Vetch-Up.
Vetch-Up.
Ulms vegan-vegetarisches Radio.
Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr.
Auf Radio Free FM.
Was haben die Abholzung großer Flächen Regenwald die Überdüngung landwirtschaftlich genutzter Böden und ein hoher Ausstoß klimaschädlicher Gase mit dem Konsum tierischer Produkte zu tun? Viele von uns trennen Müll oder versuchen ihn zu vermeiden, zum Beispiel indem sie keine Plastikflaschen kaufen oder beim Kaufen Stoffbeutel statt Plastiktüten benutzen. Andere beziehen Strom aus regenerativen Energiequellen, benutzen nur LED-Glühbirnen oder schalten konsequent das Licht aus, wenn sie einen Raum verlassen. Wieder andere fahren bevorzugt mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln und vermeiden Flugreisen. Mit anderen Worten, viele von uns interessieren sich für Umweltthemen und wollen etwas dazu beitragen, den Klimawandel aufzuhalten. Aber nur wenige denken daran, dass auch unsere Ernährung ein Umweltthema ist.
Hallo zusammen und willkommen bei Vetch-Up. Ja, was hat unsere Ernährung denn jetzt eigentlich mit dem Klima zu tun? Warum ist sie ein Umweltthema? Und welche Einflüsse hat unsere Ernährung eigentlich auf die Umwelt? Mit diesen Fragen wollen wir uns in unserer heutigen Sendung befassen. Im Studio sind heute Toshi
und Svenja.
Also Thema Umwelt und Klima. Svenja, erzähl doch mal, was unsere HörerInnen bis 18 Uhr so erwartet.
Ein Highlight ist da sicherlich unser heutiges Interview, denn vor einigen Monaten, nämlich Anfang Oktober 2015, gab es an der Hochschule Neu-Ulm einen Vortrag zum Thema Klimaschutz mit Messer und Gabel. Also sehr passend zum Thema der heutigen Sendung. Der Vortrag wurde von Dr. Markus Keller vom Institut für Alternative und Nachhaltige Ernährung in Gießen gehalten. Und im Anschluss an die Veranstaltung hatte ich Gelegenheit, Dr. Keller ein paar Fragen zu stellen, was wirklich wunderbar ist und mich persönlich sehr gefreut hat, denn Dr. Keller setzt sich schon viele Jahre wissenschaftlich mit dem Thema nachhaltige Ernährung auseinander und ist in diesem Bereich auch beratend tätig. Aber dazu später dann mehr. Außerdem wollen wir in der Sendung wieder einmal über den ökologischen Fußabdruck sprechen und den Online-Rechner von Brot für die Welt ausprobieren. Der ist auf www.fußabdruck.de zu finden und Toshi und ich haben den einfach mal zusammen ausprobiert. Und wie das war und was dabei rauskam, werden wir auch euch später vorspielen. Am Ende der Sendung hört ihr dann die erste Ausgabe einer neuen Rubrik, die wir uns ausgedacht haben, nämlich ein
Gegenargument. Ja, da antworte ich mal ganz unverblümt auf eine der vielen provokanten Fragen, die vegan lebenden Menschen wie mir ganz oft gestellt werden. Und auch dabei geht es natürlich um Umwelt und Klima. Außerdem gibt es heute mal wieder jede Menge gute Laune-Musik von natürlich, wie jedes Mal hier, vegan-vegetarischen MusikerInnen. Zum Beispiel von Tom Odell und Kate Nash. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und hier ist auch gleich mal etwas Musik, und zwar Fleet Foxes mit Mykonos.
Sie haben gerade einen Vortrag gehalten zum Thema, ist Essen noch Privatsache oder müssen wir alle Veganer werden? Wie wir mit Messer und Gabel das Klima schützen können. Was sind denn für Sie die Hauptaspekte bei dieser Thematik?
Also das Wichtigste ist, dass wir unseren Ernährungsstil
klimafreundlicher gestalten. Das heißt vor allem weniger tierische Produkte, mehr pflanzliche Lebensmittel. Tierische Produkte haben die schlechteste Klimabilanz, verursachen die meisten Klimagase, auch in unserem Einkaufskorb. Fleisch liegt da mit 40% der Klimagase drin und hat aber nur einen kleinen Anteil von 13% mengenmäßig. Das heißt, hier kann man tatsächlich viel erreichen und wir müssen deutlich reduzieren, um dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen, und da ist die Ernährung halt nicht ausgenommen.
2-Grad-Ziel, können Sie noch mal kurz sagen, was ist damit gemeint?
Das 2-Grad-Ziel ist politisch, ich sag mal, oder ist eine politische Übereinkunft, gilt als die Grenze, wo der Klimawandel noch so gerade beherrschbar sein könnte. Also auch das ist keine scharfe Grenze, aber wenn es drüber ist, und momentan steuern wir auf vielleicht sogar 4, 5, 6 oder 7 Grad Erwärmung zu, wird das katastrophal sein. Und um diese 2 Grad wenigstens einhalten zu können, müssen wir jetzt schon um 70-80% unsere Klimagase reduzieren, also sehr ambitioniert. Und im Ernährungsbereich funktioniert das eigentlich nur, wenn ich ab sofort gar keine tierischen Lebensmittel mehr konsumiere. Aber es ist für viele ein bisschen schwierig.
Und die Empfehlung, bei den tierischen Produkten anzusetzen, was ist da der Hintergrund? Warum sollte man da anfangen?
Also, wie ich gesagt habe, die tierischen Lebensmittel sind einfach der Bereich, der am klimaintensivsten ist in unserem Warenkorb. Und da kann ich den größten Effekt erreichen. Also es gibt eine schöne Studie, die mal berechnet hat, wie kann ich die Klimagase reduzieren, wenn ich von der Durchschnittsernährung auf die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung runtergehen würde. Das heißt maximal 300 bis 600 Gramm Fleisch und Wurst pro Woche, nicht pro Tag, pro Woche zu essen, könnte ich meinen Klimafußabdruck im Ernährungsbereich etwa so um 12% reduzieren. Wenn ich auf eine vegetarische Ernährung runtergehe oder hochgehe, je nachdem, wie man will, dann sind das um die 30%. Und bei einer pflanzlichen, also veganen Ernährung, könnte ich meinen Klimaausstoß im Ernährungsbereich etwa um die Hälfte reduzieren. Und also hier ist einfach Potenzial. Und die Frage ist ja nicht, muss jeder vegan leben, sondern gehen wir in diese Richtung. Also jeder ist tatsächlich aufgerufen, auch aus gesundheitlichen Gründen, seinen Konsum vor allem an Fleisch und Fleischprodukten zu reduzieren.
Wenn Sie jetzt Vorträge dieser Art halten, was ist da die häufigste Reaktion zu diesem Thema, die Sie bekommen?
Also in den Vorträgen sind interessanterweise ja meistens schon Menschen, die aufgeschlossen sind. Das heißt also, die großen Diskussionen gibt es da eigentlich gar nicht. Es ist eher so die Frage, ja, wo können wir ansetzen und was ist mit anderen Bereichen im Ernährungsbereich? Also hier sind die Türen ja schon sehr weit offen. Ne? Wenn ich auf anderen Veranstaltungen bin, wo, ich sag mal, das Publikum dann eher gemischt ist, wo dann auch Landwirte dabei sind oder eben auch Leute aus der Lebensmittelindustrie oder auch gar Metzger, die sehen da, also da gehen sozusagen dann auch gerne die Alarmglocken an. Aber man muss, ich meine, an den Fakten ändert das nichts, aber man muss sich natürlich dann auch überlegen, wie kann ich die Menschen, die jetzt momentan von der Produktion und vom Verkauf tierischer Lebensmittel natürlich profitieren oder davon leben, wie kann ich die auch mit einbinden? Denn wir müssen versuchen, da zusammenzuarbeiten, wenn wir das Klima sozusagen retten wollen.
Gibt es da vielleicht schon positive Beispiele, wie so eine Zusammenarbeit aussehen könnte?
Also da gibt es ein paar Beispiele. Also es gibt Metzger, die tatsächlich dann Pflanzenwurst jetzt herstellen oder zunehmend das in ihr Programm mit aufnehmen. Das sind sicher Ansätze, aber ich denke noch, der wichtigere Teil ist tatsächlich die Landwirtschaft. Und da denke ich, ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten oder es ist einfach zu diskutieren auch, was gibt es denn für Alternativen. Ne? Es gibt einen bio-veganen Landbau in Ansätzen und das ist sicher eine Richtung, die man weiter beforschen muss. Aber das ist bei vielen Landwirten natürlich noch ganz, ganz weit weg, weil in unserem Kulturkreis kann man im Prinzip sagen, das Tier in der Landwirtschaft eigentlich, also seit Jahrhunderten, Jahrtausenden eigentlich total verwurzelt ist. Ne? Und das ist ein Paradigmenwechsel. Man sagt, man möchte da weniger oder runter oder ganz weg davon. Das ist natürlich erstmal völliges Neuland für viele.
Nochmal ganz kurz zusammengefasst, was sind denn die Aspekte, die die tierischen Produkte aus Klimasicht so problematisch machen?
Das ist vor allem der Futtermitteleinsatz. Die Tiere brauchen Futtermittel, um Fleisch und Milch und so weiter zu produzieren. Und diese Futtermittel, vor allem eben Soja oder auch Getreide wie Mais und Weizen, werden nicht eins zu eins in die Endprodukte umgewandelt, sondern eben auch für den Stoffwechsel verbraucht, auch für den Aufbau von nicht fleischliefernden Gewebe wie Knochen und so weiter. Und dann habe ich eben eine Umwandlungsverluste, also die sogenannten Veredelungsverluste. Das heißt, ich muss viel Kalorien über Futtermittel reingeben, bekomme relativ wenig raus. Das ist ein Grund. Dann natürlich die Methan-Thematik, vor allem bei den Wiederkäuern. Aber auch bei Schweinen und Geflügel entsteht Methan, aber vor allem dann wieder Lachgas aus den Exkrementen, aus der Gülle und so weiter. Und dann kommt noch die Verarbeitung dazu, der Transport der Futtermittel und so weiter. Also das alles zusammen macht diesen großen Klimaballon. Aber der Hauptteil ist tatsächlich die landwirtschaftliche Produktion.
Noch eine abschließende Frage. Wenn jetzt auf tierische Produkte verzichtet wird, wenn Leute ihre Ernährung da umstellen, dann greifen sehr häufig auf Sojaprodukte zurück. Und Soja, da hört man ja immer wieder die Kritik, dass das dann nicht regional sei, dass es von weit her käme, dass da die Regenwälder abgeholzt würden. Wie ist denn da die aktuelle Lage?
Also ich sage da nie Verzicht, sondern Meiden von, denn eigentlich ist das ja erstmal freiwillig und zweitens sehe ich da einen großen Zugewinn an kulinarischen Möglichkeiten. Aber die Frage kommt tatsächlich regelmäßig und erfreulicherweise ist das so, dass besonders die deutschen Tofu-Hersteller beispielsweise, die Rohstoff eben Soja für Tofu, ihren Anbau zum überwiegenden Teil in Deutschland inzwischen machen. Also in Süddeutschland gibt es viele Soja-Anbauflächen die eben im Prinzip regional wirtschaften können. Was sie nicht in Deutschland produzieren, holen sie aus anderen europäischen Ländern, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien zum Teil. Und ein kleiner Teil, wenn es mal knapp wird, kommt dann eben auch tatsächlich aus Südamerika, aber dann ökologische Produktion. Also es wird durch den Tofu kein Regenwald vernichtet. Im Gegenteil, eigentlich schont er den Regenwald, weil eben wir nicht Soja für Futtermittel anbauen. Und das ist eben der absolute Großteil der Sojaproduktion weltweit, der geht in die Futtermittel und eben nicht in die menschliche Ernährung.
Vielen Dank, Dr. Markus Keller, für das Interview.
Gerne.
Soweit also unser Interview mit Dr. Markus Keller vom Institut für alternative und nachhaltige Ernährung in Gießen. Dr. Keller hat übrigens auch mit dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz zusammengearbeitet. Zum Beispiel gibt es da eine Broschüre zum Thema nachhaltige Ernährung, herausgegeben vom Land Rheinland-Pfalz, die Dr. Keller maßgeblich mitgetragen hat. Und darin werden viele der im Interview angesprochenen Punkte noch einmal ausführlich dargelegt, einschlägige Studien zitiert und das Ganze auch noch mal anschaulich in Zahlen dargestellt.
Genau, wer sich also mit den von Dr. Keller im Interview angesprochenen Punkten nochmal genauer auseinandersetzen und sich darüber informieren möchte, kann sich diese Broschüre bestellen. Die gibt's ja sogar umsonst, oder?
Ja, genau. Die Broschüre ist über das Rheinland-Pfälzische Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung und so weiter kostenlos als PDF-Datei oder auch als Print erhältlich. Die Internetseite des Ministeriums lautet mulewf.rlp.de. Aber eine Internetsuche mit den Suchbegriffen Ministerium Umwelt Rheinland-Pfalz könnte da einfacher sein. Jedenfalls, die Broschüre ist bei den Publikationen mit aufgeführt und der genaue Titel lautet Nachhaltige Ernährung, was unser Essen mit Klimaschutz und Welternährung zu tun hat. Übrigens hat auch das entsprechende Ministerium hier in Baden-Württemberg eine Broschüre zum Thema herausgebracht. Titel hier ist Nachhaltigkeit auf dem Teller. Und auch diese Broschüre ist kostenlos über die Seite des hiesigen Ministeriums erhältlich. Die Seite lautet umwelt.baden-württemberg.de und da geht es dann über Presse und Service zu den Publikationen. Ich bin mit dem Suchbegriff Teller sofort fündig geworden.
Ich habe ja mal in die Broschüre von Rheinland-Pfalz reingeschaut und da werden ja insgesamt 7 Schritte zu einer nachhaltigen Ernährung aufgezählt. Der erste Schritt lautet da auch gleich pflanzliche Vielfalt genießen, weil eben tierische Produkte, wie wir gehört haben, im Vergleich zu pflanzlichen deutlich mehr Treibhausgase verursachen, einen höheren Wasserbedarf haben und mehr Fläche verbrauchen. Mich würde jetzt mal interessieren, ob pflanzliche Produkte in der Broschüre von Baden-Württemberg denn auch so deutlich als Nachhaltigkeitstipp thematisiert werden.
Also die Broschüre vom Land Baden-Württemberg ist etwas anders aufgebaut. Da wird mehr Wert auf Informationen gelegt. Natürlich kommen da dieselben Aspekte vor wie in der Broschüre vom Land Rheinland-Pfalz oder auch wie im Interview vorhin. Aber die baden-württembergische Broschüre legt vergleichsweise wenig Wert auf konkrete Tipps, wie man eine nachhaltigere Ernährung erreichen könnte. Der Hinweis, Zitat, öfter mal auf tierische Lebensmittel wie Fleisch, Eier und Käse verzichten, Zitat Ende, ist da tatsächlich nur eine Randnotiz auf der allerletzten Seite. Aber die Umweltprobleme tierischer Lebensmittel werden natürlich genauso thematisiert, wenn es um die Treibhausgasemissionen, den ökologischen Fußabdruck oder Wasser- und Flächenverbrauch in der Nahrungsmittelproduktion geht.
Ökologischer Fußabdruck, das ist ein guter Punkt. Darüber wollten wir heute auch noch reden. Und zwar haben wir ja den Online-Fußabdruck-Rechner von Brot für die Welt ausprobiert. Das könnt ihr euch gleich anhören nach 2 schönen Songs, nämlich The Devil Spoke von Laura Marling und danach hören wir noch den Work Song von Hozier.
Blick ins Web.
Toshi und ich wollen uns heute die Seite fußabdruck.de mal gemeinsam anschauen und unseren ökologischen Fußabdruck berechnen lassen. Das kann man nämlich hier tun. Ja, und wir sind jetzt einfach hier mal auf die Seite gegangen, www.fußabdruck.de. Und ich würde schätzen, wir müssen jetzt einfach hier rechts zum Fußabdrucktest.
Genau. Ich würde auch sagen, wir fangen einfach mal an. Ich bin schon ganz aufgeregt. Oh, und die erste Frage ist auch gleich zur Ernährung. Das ist ja spannend, ist ja unser heutiges Thema. Wird nämlich gefragt, wie oft isst du Fleisch und Wurst?
Das ist einfach.
Das ist relativ einfach für uns zu beantworten, ja.
Also es geht von nie über sehr selten, selten, manchmal, häufig, sehr oft. Ja, wir haben uns da mal links positioniert, ne?
Genau. Die zweite Frage ist dann auch gleich zu sonstigen tierischen Produkten. Wie oft verzehrst du weitere tierische Produkte? Dazu werden dann wohl gezählt Milch, Käse, Eier und so weiter. Da kann ich jetzt auch ganz links anklicken, weil ich mich vegan ernähre.
Und ich sehr selten. Ich vermeide tierische Produkte bis auf Ausnahmen oder manchmal. Ich esse 2 bis 4 Mal die Woche tierische Produkte. Ich würde da sagen, es ist eher selten. Ich vermeide tierische Produkte.
Dann kommen wir bei der dritten Frage zum Fisch. Die Frage danach, wie oft wir Fisch essen. Auch da ganz links wieder.
Nie.
Wir sehen schon, bei der Ernährung scheinen wir ziemlich gut abzuschneiden, was unseren ökologischen Fußabdruck anbelangt.
Nochmal Ernährung. Wie oft kaufst du Bio-Lebensmittel?
Es geht von ausschließlich bis zu nie. Ich würde da meistens anklicken, weil ich normalerweise schon Bio kaufe, es natürlich aber Ausnahmen gibt. Und noch eine weitere Frage zur Ernährung. Wie oft kaufst du saisonale Produkte aus deiner Region?
Ja, das ist ja manchmal gar nicht so einfach.
Du hast ja die Bio-Kiste.
Ich versuche das genau und da geht das auch relativ gut, aber man kann sich ja bemühen, so viel man will. Irgendwie funktioniert nicht alles.
Ja, also ich bin da tatsächlich auch ein bisschen nachlässig. Ich versuche zwar öfter beim Markt einkaufen zu gehen, funktioniert aber auch nicht immer und beim Supermarkt ist es dann ja auch oft nicht ganz so leicht, wirklich regionale Produkte zu bekommen. Saisonal schon, also das versuche ich wirklich, aber regional ist manchmal nicht so ganz einfach. Ich würde da bei mir ganz ehrlich mal gelegentlich anklicken.
Und ich muss ja jetzt mal zwischen meistens und oft entscheiden. Also meistens, ich bemühe mich sehr um Regio, saisonale Ernährung und oft einige nicht saisonale Produkte kaufe ich regelmäßig. Das ist irgendwie beides richtig. Es gibt Produkte, bei denen ist es halt irgendwie einfach so, dass sie nicht saisonal und regional sind, Bananen zum Beispiel.
Dann ist die Frage, wirfst du Lebensmittel weg? Also ich persönlich rette sogar weggeworfene Lebensmittel und würde selbst eigentlich wirklich nie was wegwerfen, es sei denn, es ist tatsächlich verschimmelt, aber da bemühe ich mich wirklich, dass das nicht vorkommt. Also da würde ich tatsächlich nie ankreuzen.
Ich mache mal sehr selten, weil ich nicht retten gehe. Also die paar Sachen, die ich wegwerfe, die fallen dann auch ins Gewicht.
Okay, jetzt wurde uns hier schon unser Fußabdruck im Bereich Ernährung berechnet.
Also der Durchschnitt in Deutschland ist beim Thema Ernährung 1,3 globale Hektar. Und wir haben jetzt 0,4 bzw. 0,5 globale Hektar.
Was weniger als die Hälfte ist. Und das ist zu großen Teilen definitiv darauf zurückzuführen, dass wir eben keine bzw. nur sehr, sehr wenig tierische Produkte konsumieren.
6,5 Minuten später.
Was haben wir jetzt als nächstes? Ah, schon bei der Endauswertung. 3,5 globale Hektar. Ist das jetzt mein Ergebnis?
Das ist sozusagen dein Endergebnis. Und meins ist ein kleines bisschen besser, nämlich bei 3,1 globale Hektar. Und das wirklich, wirklich Krasse ist ja, dass man hier beim Endergebnis sieht, wie viele Planeten man quasi verbraucht mit dem Verbrauch, den man hat. Also wie viele Planeten es bräuchte, damit der Verbrauch, den man hat, regenerativ nachwächst. Und obwohl wir hier deutlich unter dem deutschen Durchschnitt sind, reicht ein Planet für uns definitiv nicht aus. Also ich bräuchte eigentlich 1,8 Planeten, beziehungsweise wenn alle so leben würden, wie ich das tue, bräuchten wir 1,8 Planeten.
Bei mir ist es 2,0, also genau 2. Das ist ein Stück weit ernüchternd, ne?
Ja.
Aber zeigt natürlich auch, wie sehr wir es eigentlich überstrapazieren hier in Deutschland.
Genau, also der Durchschnittswert für Deutschland liegt bei 4,4 globalen Hektar. Unserer ist hier deutlich besser, was natürlich durchaus bei uns ein Pluspunkt war, ist der Verzicht auf tierische Produkte. Ich denke, darüber können Menschen definitiv viel einsparen. Ich würde dann davon ausgehen, dass wenn alle leben wie durchschnittlich in Deutschland, dann bräuchten wir wahrscheinlich 3 Planeten oder so. Nicht gerade ermutigend.
Aber es gibt noch Tipps für den Bereich Ernährung zum Beispiel. Ja, und das ist der Verzicht auf, oder ja, Verzicht ist ja immer so ein blödes Wort. Also sagen wir, die Reduzierung von Fleisch und Wurst, tierischen Produkten im Allgemeinen und Fisch, aber eben auch der Punkt Bio-Lebensmittel. Da ist quasi der Abdruck, der ökologische Fußabdruck, der durch Bio-Lebensmittel entsteht, ist auch ein Stück geringer als der von konventionellen Produkten. Oder was hier auch noch vorgeschlagen wird, ist, ein bisschen was selber anzubauen im Garten oder auf dem Balkon. Da weiß man dann auch sicher, dass es regional ist. Was der nächste Tipp ist, regional und saisonal. Ich glaube, das hat auch jetzt hier wirklich viel ausgemacht, ne? bei der Ernährungsberechnung. Und natürlich der Punkt Lebensmittelverschwendung. Also, dass man eben nicht unnötigerweise Dinge wegwirft. Da hatten wir letzten Monat, ja tatsächlich eine Sendung zu diesem Thema.
Genau.
Also, wer sich dafür interessiert, kann da auch einfach nochmal reinhören, was
genau,
es da so gibt.
Der Podcast ist online.
Insgesamt, Fazit. Was würdest du als Fazit ziehen?
Naja, also was wir bereits im Vorhinein wussten, ist, dass wir mit unserer Lebensweise wahrscheinlich besser abschneiden als der deutsche Durchschnitt, aber dann festzustellen, dass es eben doch für unseren Planeten so einfach nicht funktioniert und wir dennoch viel mehr Ressourcen verbrauchen, als der Umwelt gut tut, das ist schon ein bisschen ernüchternd. Mhm. Und also mir sagt es, man darf sich einfach auf dem, was man erreicht hat, auch nicht ausruhen, sondern man muss wirklich weiter hinterfragen und weiter gucken, wo kann man reduzieren und was kann man noch besser machen.
Ja, also gerade wenn man hier nochmal drauf guckt, also es wird auch angegeben, was quasi nachhaltiger Fußabdruck wäre und das ist hier mit 1,7 angegeben und also für mich jetzt bei dieser Berechnung kam einfach das Doppelte raus.
Ja.
Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial, irgendwie es nachhaltiger werden zu lassen.
Ja, wenn ihr euren eigenen Fußabdruck gerne berechnen möchtet, macht das. Es ist schnell gemacht, es ist sehr erhellend. Ihr könnt unter www.fußabdruck.de das Ganze einfach auch mal selbst ausprobieren.
Ihr habt gerade gehört, wie Toshi und ich im Vorfeld der Sendung mal versucht haben, unseren eigenen ökologischen Fußabdruck zu berechnen. Beziehungsweise wir haben es nicht nur versucht, sondern tatsächlich auch getan.
Ja, wie ihr gemerkt habt, haben wir euch hier jetzt nur eine Kurzversion davon vorgespielt, nämlich den Aspekt Ernährung, weil das ja unser Thema heute ist. Insgesamt hat das Ganze noch ein bisschen länger gedauert. Und das Gesamtergebnis haben wir heute zwar auch präsentiert, aber nicht Aspekte wie Wohnen, Mobilität und Konsum, die da eben auch mit berücksichtigt wurden.
Wenn ihr Lust habt, euch das komplett anzuhören, ist das bald möglich, denn den kompletten Beitrag werden wir zeitnah zusammen mit dem Podcast der heutigen Sendung auf www.freefm.de/programm/wetchup einstellen.
Und wer selbst auch mal rechnen möchte, findet wie gesagt den Online-Rechner unter www.fußabdruck.de.
Übrigens auch passend zum Thema der heutigen Sendung ist der nahende Weltwassertag. Der ist nämlich am 22. März. Aber was ist denn ein Weltwassertag eigentlich?
Ja, ich habe da mal ein bisschen recherchiert und der Weltwassertag wurde 1992 von den Vereinten Nationen beschlossen und wird seither jährlich von der Wassersektion der UN, so nenne ich jetzt UN Water einfach mal, organisiert. Dabei geht es in erster Linie darum, dass in Mitgliedstaaten der UN Aktionen gefördert werden, die sich der Aufklärung zu kritischen Wasserthemen unserer Zeit widmen. Dabei mischen natürlich auch viele nichtstaatliche Organisationen mit.
Stimmt, zum Beispiel der WEBO, der hat sich nämlich auch zum Weltwassertag zu Wort gemeldet. Schließlich wird unser Wasserverbrauch ja auch massiv durch unsere Ernährung bestimmt. Wobei, wir haben es schon gehört, tierische Lebensmittel das meiste Wasser verbrauchen.
Ja, und da muss ich immer so an eine Zahl denken, nämlich an die 15.500 Liter Wasser, die benötigt werden, um nur 1 Kilogramm Rindfleisch zu produzieren. Stellt euch das mal vor. Ich meine, es sind über 15.000 Liter Wasser für 1 Kilo Fleisch. So viel Wasser verbraucht man unter der Dusche in einem ganzen Jahr.
Dann wohl doch besser Soja als Rindfleisch. Zum Thema Soja und Regenwaldabholzung hört ihr auch gleich ein Gegenargument. Und zwar nach den nächsten 2 Songs am Stück. Wir haben für euch Heal von Tom O'Dell und Conqueror von Aurora. Da sind wir wieder mit Wetchup, heute zum Thema Klima und Ernährung. Und zum Ende der Sendung haben wir jetzt noch ein thematisch passendes Gegenargument. Aber zuerst sollten wir kurz diese neue Rubrik erklären. Toshi, erzähl doch mal, du bist ja die treibende Kraft hinter dem Gegenargument. Worum geht es denn dabei?
Na, es gibt solche Fragen, die ich als offen lebende Veganerin immer wieder höre. Und auch andere vegan lebende Menschen, mit denen ich so rede, berichten, dass ihnen manche Fragen schon fast zu den Ohren raushängen. Dabei sind die Fragen oft aber ja gar nicht so provokant oder böse gemeint, sondern den Fragenden fehlen tatsächlich oft einfach auch die entsprechenden Informationen. Und deswegen möchte ich ein paar dieser klassischen Fragen, die wir wirklich ständig gestellt bekommen, jetzt einfach mal beantworten. Einerseits, um denjenigen, die solche Fragen stellen, mal unsere Sicht zu erklären und andererseits aber auch, um anderen vegan lebenden Menschen Argumente an die Hand zu geben, wenn sie mal keine Antwort parat haben sollten.
Also starten wir doch gleich mal mit der ersten typischen Frage. Die habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört und im Interview vorhin haben wir es auch schon kurz angesprochen.
Wetchup. Das Gegenargument. Antworten auf Fragen, die Vegis immer wieder gestellt werden.
Für das ganze Soja, das ihr esst, werden doch Regenwälder abgeholzt.
Falsch. Für das ganze Soja, das ihr FleischesserInnen esst, werden Regenwälder abgeholzt. Klingt skurril, ist aber tatsächlich so. Das Soja, das in Südamerika angebaut wird, wird eben nicht zu Tofu oder Sojaschnitzeln verarbeitet. Im Gegenteil, es dient der Fleischproduktion, vorwiegend in den USA und Europa. Südamerikanisches Soja wird zu 80% an Tiere verfüttert und landet damit indirekt auf den Tellern von Fleischessenden. Das Soja, das sich in Form von Tofu-Blöcken oder Sojabuletten in den Bio-Supermärkten findet, wird zu großen Teilen unter Einhaltung ökologischer Kriterien in Europa angebaut, beispielsweise am Bodensee, also auch ganz häufig hier in der Region und in Deutschland. Wem die Erhaltung der Regenwälder wichtig ist, der oder die sollte also konsequenterweise nicht Soja verteufeln, sondern den eigenen Fleischkonsum reduzieren.
Das war unser erstes Gegenargument. Bevor wir jetzt auch schon zum Ende der Sendung kommen, vergesst nicht, nächsten Dienstag, also am 8. März, ist wieder Wegi und Bund Stammtisch in der Villa Mayo. Eigentlich hat die Villa ja mittlerweile dienstags geschlossen, aber für uns macht sie da extra ihre Tore auf. Am 8. März, 19 Uhr, da könnt ihr euch mit uns und anderen an veganen, vegetarischer Ernährung Interessierten treffen und unterhalten. Anmeldung ist nicht nötig, einfach vorbeikommen in der Kasernstraße 24 in Neu-Ulm und Spaß haben.
Genau, das war es leider auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe von VegUp, in der wir uns angeschaut haben, wie sich der Konsum tierischer Produkte eigentlich auf Umwelt und Klima auswirkt. Im Studio waren für euch Toshi
und Svenja. Außerdem an der Sendung mitgewirkt haben Leni und Laura. Toshi und ich sind auch in der nächsten Sendung am 31. März wieder für euch im Studio. Dann geht es ab 17 Uhr bei FreeFM mal ganz psychologisch zu. In unserem richtigen Leben sind wir nicht nur Veggies, sondern auch Sozialpsychologinnen. Und die nächste Sendung widmen wir der Psychologie des Fleischkonsums. Darin analysieren wir mal, warum eigentlich nach wie vor so viele Menschen Wert auf ihr täglich Schnitzel legen und wie man langfristig bewirken kann, dass Menschen ihren Fleischkonsum reduzieren.
Bis dahin euch allen eine schöne Zeit, natürlich leckeres veganes Essen, besseres Wetter und jetzt erstmal viel gute Laune bei Kate Nash mit Foundations.